Appendix 1. Trugschlüsse in Adoptions- und Zwillingsstudien. Die besondere Betonung der genetischen Kausalität in der medizinischen Fachliteratur, insbesondere wenn es um psychische Fehlfunktionen und Abhängigkeiten geht, ist angesichts der wackeligen Logik, auf der die unterstützenden Studien basieren, erstaunlich. In einer Übersichtsarbeit heißt es: Eine kritische Analyse der Thesen von Adoptions- oder Zwillingsstudien, verbunden mit nachfolgenden Rückrufen der Studien zur genetischen Verknüpfung, weist darauf hin, dass die Belege für die genetische Grundlage psychischer Erkrankungen alles andere als überzeugend sind. Die beiden Thesen, auf die sich die in hohem Maße genbasierten Schätzungen in der Suchtmedizin stützen, sind nicht haltbar, wenn wir sie näher untersuchen. Sie besagen erstens, dass Studien mit adoptierten Kindern genetische, von umweltbedingten Einflüssen unterscheiden können. Zweitens, dass wir genetische von umweltbedingten Einflüssen trennen können, indem wir uns die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen eineiigen Zwillingen auf der einen Seite und zweieiigen Zwillingen auf der anderen Seite ansehen. Ein herausragender Forscher auf dem Gebiet der psychischen Erkrankungen einschließlich Sucht fasst diese Überlegungen so zusammen: Zwillings- und Adoptionsstudien liefern überzeugende Belege für signifikante genetische Einflüsse auf praktisch alle schweren psychiatrischen Störungen. Deshalb müssen Gene, die das Risiko für diese Erkrankungen beeinflussen, irgendwo im menschlichen Genom vorhanden sein. Das Problem ist auf heimtückische Weise ein Zirkelschluss. Wer sich diese Studien ansieht und einen überzeugenden Beleg für eine genetische Kausalität erkennt, muss die Vorstellung, dass Gene etwas verursachen, bereits akzeptiert haben. Warum haben Genetiker Adoptionsstudien als Versuchsfeld für genetische Einflüsse gewählt? Um dies zu verstehen, muss man sich eine normale Familie vorstellen, in der ein Kind nicht adoptiert wurde, sondern in seiner biologischen Herkunftsfamilie aufwächst. Wenn ein Elternteil und ein Kind an derselben Störung leiden, kann diese Erkrankung natürlich über die Gene von einer Generation an die nächste weitergegeben worden sein. So weit, so gut. Aber da Kinder ganz offensichtlich auf viele andere Arten von ihren Eltern beeinflusst werden können, weist das bloße Auftreten einer in der Familie liegenden Krankheit nicht unbedingt auf eine genetische Ursache hin. Wenn, zum Beispiel, eines meiner Kinder Medizin studieren würde, wäre das nicht notwendigerweise ein Zeichen dafür, dass der Wunsch, Arzt zu werden, vererbt wurde. Ein führender Verhaltensgenetiker sagt dazu: Da Eltern nicht nur das familiäre Umfeld, sondern auch erbliche Merkmale mit ihren Nachkommen teilen, ist eine Ähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern kein Beweis für die Existenz genetischer Einflüsse. An dieser Stelle kommt die Adoption ins Spiel. Wenn ein Kind adoptiert wird, so lautet die Argumentation, bringt es die von seinen Eltern ererbten Gene mit, wird dann aber in einer völlig anderen Umgebung aufgezogen. Wenn es dann immer noch die gleiche Störung aufweist, von der sein leiblicher Vater oder seine leibliche Mutter betroffen war, dann muss die Krankheit genetisch bedingt sein. Wenn wir diese Logik akzeptieren und uns dann die Ergebnisse von Adoptionsstudien ansehen, werden wir den Eindruck gewinnen, eine Sucht wie Alkoholismus würde in hohem Maße durch genetische Vererbung herbeigeführt. Aber das ist bei näherem Hinsehen ein ziemlich großes Wenn. In Kapitel 19 haben wir gehört, wie vorgeburtliche Belastungen das heranwachsende Gehirn beeinträchtigen. Aus Adoptionsstudien den Schluss zu ziehen, eine Veranlagung zum Alkoholismus liege in der Familie und müsse daher genetisch bedingt sein, bedeutet, all diese Belege für Umwelteinflüsse vor der Geburt zu ignorieren. Und außerdem finden nicht alle Adoptionen direkt nach der Geburt statt. In der umfangreichsten, am häufigsten zitierten und vermutlich einflussreichsten Studie, in der eine genetische Ursache für Alkoholismus bewiesen wird, bleiben die adoptierten Kinder bis zu 3 Jahre lang bei ihrem leiblichen Elternteil oder ihren leiblichen Eltern. Das Durchschnittsalter bei einer Adoption betrug 8 Monate. Diese Studie, in der adoptierte Kinder von alkoholkranken, leiblichen Eltern mit denen von nicht alkoholkranken Eltern verglichen wurden, kam zu dem Schluss, dass der Alkoholismus des leiblichen Vaters sich am stärksten auf die spätere Alkoholsucht der männlichen Nachkommen auswirkte. Selbst wenn dies der Fall ist, deutet es nicht zwingend auf eine genetische Ursache hin. Kann es angesichts der langfristigen Auswirkungen von vorgeburtlichem Stress und des beherrschenden Einflusses der Umgebung auf die Entwicklung des Gehirns überraschen, dass Kinder von alkoholkranken, leiblichen Vätern auch eine stärkere Tendenz zum Trinken haben? Wir wissen aus der ACE-Studie, das steht für Adverse Childhood Experiences, zu Deutsch belastende Erfahrungen in der Kindheit, dass Alkoholismus mit vielen weiteren traumatischen Umständen zusammenhängt. So erhöht beispielsweise der Alkoholismus eines Elternteils die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter geschlagen wird, um das 13-fache. Wenn wir bedenken, was es für eine Frau bedeutet, mit einem alkoholkranken Partner zu leben, die Unsicherheit während der Schwangerschaft und danach sowie der Missbrauch, dem sie möglicherweise ausgesetzt ist, können wir sehen, dass die Belastungen dieser Frau sowohl vor als auch nach der Geburt größer sind als die der meisten anderen schwangeren Frauen. Wenn ein Kind zudem die ersten Monate seines Lebens und möglicherweise die ersten 3 Jahre unter solchen Umständen verbracht hat, würde das bedeuten, dass seine Bindungs-, Belohnungs-, Anreiz-, Motivations- und Selbstregulationssysteme sowie seine Stressreaktionsmechanismen zum Zeitpunkt seiner Adoption erheblich beeinträchtigt sind. Aus einer solchen Studie können wir nichts über genetische Einflüsse erfahren. Ähnliche und eine Vielzahl anderer Einwände könnten gegen andere Adoptionsstudien vorgebracht werden und wurden auch vorgebracht. Zwillingsstudien werden als Goldstandard genetischer Untersuchungen menschlicher Populationen angesehen. Viele Genforscher glauben, dass wir die Einflüsse von Genen von denen der Umwelt trennen können, indem wir eineiige mit zweieiigen Zwillingen vergleichen, weil beide Zwillingspaare in gleichem Maße in der gleichen Umgebung aufwachsen. Wie ein Genetiker, der viele Zwillingsstudien durchgeführt hat, einräumt, gehen unsere Zwillingsmodelle davon aus, dass die Exposition gegenüber relevanten Umweltfaktoren bei monozygotischen und dizygotischen Zwillingen ähnlich ist. Wie wir hören werden, ist diese Annahme völlig unberechtigt. Identische Zwillinge haben die gleichen Gene. Zweieiige Zwillinge haben einige Gene gemeinsam, aber nicht mehr als andere nicht identische Geschwisterpaare, etwa 50%. Eineiige Zwillinge, so wird argumentiert, teilen nicht nur die Gene, sondern auch genau die gleiche Umgebung, es sei denn, sie werden von unterschiedlichen Familien adoptiert. Zweieiige Zwillinge, die zur selben Zeit geboren werden und dieselben Eltern haben, teilen ebenfalls die gleiche Umgebung, aber nicht die gleichen Gene. Aus diesem Grund, so lautet die Logik, müssen alle Unterschiede zwischen solchen Zwillingspaaren genetischer Natur sein. In Zwillingsstudien zur Sucht sind die Ähnlichkeiten in den Ergebnissen, die in der Fachsprache Konkordanz genannt werden, zwischen eineiigen Zwillingen im Vergleich zur Konkordanz bei zweieiigen Zwillingen zugegebenermaßen gleichbleibend hoch. Das bedeutet, dass eineiige Zwillinge eher eine Sucht teilen als zweieiige Zwillinge. In Bezug auf Alkoholismus beispielsweise ist die Konkordanzrate bei eineiigen Zwillingen etwa doppelt so hoch wie bei zweieiigen Zwillingen. Ein Ergebnis, das einem Übersichtsartikel zufolge mit suchterzeugenden genetischen Faktoren vereinbar ist. Aber dieses Ergebnis ist mindestens genauso vereinbar mit Umweltfaktoren. Es entspricht ganz offensichtlich nicht der Wahrheit, dass zweieiige Zwillinge ihre Umgebung in gleichem Maße teilen wie eineiige Zwillinge. Ganz im Gegenteil. Erstens sind zweieiige Zwillinge physiologisch so unterschiedlich wie jedes andere Geschwisterpaar. Was immer sie erleben es unterschiedlich. Wenn einer von ihnen beispielsweise körperlich sehr empfindlich ist, wird er bereits im Mutterleib und während der gesamten Kindheit die Auswirkungen desselben Ereignisses intensiver fühlen und aufnehmen als sein robusterer Zwilling. Auch bei eineiigen Zwillingen kann es Unterschiede im Temperament geben, aber nicht annähernd in gleichem Maße. Zweitens sollten wir uns hier daran erinnern, dass der bei weitem wichtigste Aspekt des fürsorglichen Umfeldes die emotionale Interaktion mit dem Elternteil ist. Selbst mit größter Liebe und gutem Willen reagieren Eltern auf eineiige Zwillinge viel eher genau gleich als bei zweieiigen Zwillingen. Sehen ein Vater oder eine Mutter zweieiige Zwillinge mit unterschiedlichem Geschlecht und Temperament wirklich auf die gleiche Weise? Wird ein Vater oder eine Mutter bei einer, sagen wir, kleineren Tochter denselben Tonfall verwenden oder in derselben Weise mit ihr spielen, wie mit ihrem größeren und robusteren Bruder oder umgekehrt? Werden die Eltern auf einer tiefer liegenden Ebene die gleichen Ängste, Hoffnungen und Erwartungen auf die Kinder projizieren? Eindeutig nicht. Jedes Kind ist für jeden Elternteil anders und das bedeutet, dass diese beiden Kinder nicht unter identischen Bedingungen aufwachsen. Sie teilen nicht die gleiche prägende Umgebung, nicht zu Hause und nicht auf dem Spielplatz oder in der Schule, wo zweieiige Zwillinge vermutlich viel eher unterschiedliche Freunde haben und unterschiedliche Erfahrungen machen als eineiige Zwillinge. Damit ist die Vermutung hinfällig, dass genetische von umweltbedingten Einflüssen durch den Vergleich eineiiger mit zweieiigen Zwillingspaaren unterschieden werden können. Eineiige Zwillinge teilen ihre Umgebung viel umfassender, als es jedes zweieiige Zwillingspaar jemals kann. Damit bleibt den Vertretern der Gentheorie noch ein letztes Argument. Zwillingsstudien, in denen eineiige Zwillinge bei der Geburt getrennt und in unterschiedlichen Familien aufgezogen werden, von denen keiner die Herkunftsfamilie ist. Hier müssen alle Ähnlichkeiten zweifellos genetischer Natur und alle Unterschiede umweltbedingt sein. Beide Mitglieder eines solchen Zwillingspaares leben in unterschiedlichen Familien und sind deshalb unterschiedlichen Umgebungen ausgesetzt, während sie selbstverständlich weiterhin die gleichen Gene haben. Daraus folgt, dass alle Ähnlichkeiten von ihren Genen und alle Unterschiede von der Umgebung, in der sie aufwachsen, diktiert werden müssen. Zumindest würde so eine genetische Perspektive lauten. Folglich wird der Platin-Standard genetischer Studien anscheinend durch Studien mit eineiigen Zwillingen erreicht, die adoptiert wurden und von unterschiedlichen Eltern in unterschiedlichen Familien aufgezogen werden. Auch hier sind wir wieder bei der Adoption gelandet und das genetische Argument ist nicht solider als zuvor. Es ist keineswegs so, dass eineiige Zwillinge, die von unterschiedlichen Adoptiveltern aufgezogen wurden, nicht die gleiche prägende Umgebung geteilt haben. Sie haben 9 Monate im selben Uterus verbracht und waren derselben Nahrung, denselben Hormonen und denselben Botenstoffen ausgesetzt. Beide wurden bei der Geburt von der leiblichen Mutter getrennt, das genaue Gegenteil des natürlichen Vorgangs, bei dem der Säugling sofort an die Brust der Mutter gelegt wird. Von Geburt an werden Säuglinge für den Biorhythmus, die Stimme, den Herzschlag und die Energie der Mutter sensibilisiert. Werden sie aus dieser vertrauten Umgebung herausgerissen, kommt zu der tiefen, aber notwendigen Erschütterung, aus der Gebärmutter in die Welt gestoßen zu werden, ein weiteres Trauma hinzu. Wir wissen aus Tierstudien, dass ein frühes Abstillen den Konsum von Substanzen beeinflussen kann. Rattenjunge, die im Alter von 2 Wochen von ihren Müttern entwöhnt wurden, hatten als erwachsene Tiere eine stärkere Neigung zum Konsum von Alkohol als Rattenjunge, die nur 1 Woche später, im Alter von 3 Wochen, entwöhnt wurden. Kein Wunder, dass adoptierte Kinder im Allgemeinen anfälliger für verschiedene Entwicklungsstörungen sind, zum Beispiel für ADHS, die das Suchtrisiko erhöhen. Kein Wunder also, dass viele Erwachsene, die als Kleinkinder adoptiert wurden, ein Leben lang das starke Gefühl der Ablehnung in sich tragen oder dass unter adoptierten Jugendlichen das Selbstmordrisiko doppelt so hoch ist wie bei nicht adoptierten Kindern. Schließlich haben wir gesehen, wie grundlegend notwendig eine durchgehend präsente, emotional verfügbare elterliche Bezugsperson für eine ordnungsgemäße Entwicklung des Gehirns ist. In einigen Studien findet die Adoption nicht sofort nach der Geburt statt. Die Säuglinge können zum Beispiel in einem Krankenhaus untergebracht sein und von Krankenschwestern versorgt werden, die in Schichten von höchstens 12 Stunden arbeiten und im Leben des Kindes mit befremdlicher Unregelmäßigkeit kommen und gehen. Andere zur Adoption freigegebene Kinder werden von Pflegeeltern versorgt, nur um diese vertrauten Gesichter im Augenblick der Adoption wieder zu verlieren. Berücksichtigt man all diese Faktoren, ist die Annahme eines nicht geteilten, prägenden Umfeldes gelinde gesagt schräg. Alles in allem haben sich eineiige Zwillinge, die adoptiert werden sollen, vor der Adoption wichtige Umwelteinflüsse geteilt. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Umweltfaktor, der ebenfalls eine Rolle spielt. Bei eineigen Zwillingen, dasselbe Geschlecht, identische, ererbte Neigungen und körperliche Merkmale, ist die Welt viel eher geneigt, in ähnlicher Weise zu reagieren, als bei zweieigen Zwillingen, die vielleicht unterschiedlichen Geschlechts sind, sehr unterschiedlich aussehen und sehr unterschiedliche Reaktionsmuster aufweisen. Mit anderen Worten, bei eineigen Zwillingen ist die Wahrscheinlichkeit immer noch größer, dass die Umweltfaktoren ähnlich sind, selbst nach einer Adoption durch unterschiedliche Familien. Daher können uns Adoptionsstudien mit eineigen Zwillingen viel weniger über genetische Einflüsse sagen, als Forscher für selbstverständlich gehalten haben. Sogar die Autoren einer anderen einflussreichen Studie über Alkoholismus bei Zwillingen, die einen starken Hang zu genetischen Interpretationen haben, haben geschrieben, dass, Zitat, wir an dieser Stelle nicht sicher sind, dass irgendetwas ererbt wird. Zitat Ende. Append